Wie werden Digitalisierung und künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Und welche Veränderungen wollen wir nicht? Darüber spreche ich heute mit Johannes Hoff. Johannes Hoff ist Professor für Theologie und Philosophie an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich schon lange mit technischen Transformationen und damit, wie sich diese Transformationen auf die Gesellschaft auswirken. Johannes Hoff, Sie sind Teil einer Gruppe von Expertinnen und Experten, die sich Future Foundation nennt. Auch Ihre Frau, die Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann, ist Teil dieser Gruppe. Die Future Foundation hat 10 Regeln für die digitale Welt aufgestellt. Bevor wir uns einige dieser Regeln im Detail anschauen, wie kam es denn überhaupt zu diesen Regeln und zu dem Zusammenschluss zur Future Foundation?
Ja, man entdeckt heute als Wissenschaftler, wenn man auf Konferenzen eingeladen wird, dass es viele Forscher gibt, die nicht an Universitäten arbeiten, sondern Teil einer Company sind, eines Business-Konzerns, Google, Facebook oder Meta und so weiter. Da kommen dann oft auch Leute, die hoch spezialisiert sind in bestimmten Bereichen und dann aber auch krude Science-Fiction-Geschichten erzählen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Neurowissenschaftler ist und eigentlich weiß, wie das Gehirn funktioniert und dann wird erzählt, dass man das Gehirn bald runterladen kann und solche Geschichten, dann denkt man, spinne ich jetzt oder bin ich im falschen Film? Aber man ist gleichzeitig als Wissenschaftler eingeschüchtert, weil dieses hochfinanzierte interdisziplinäre Teams sind. Und man muss sich eigentlich zusammentun, um vielleicht zu sagen, vielleicht ist es auch noch möglich, zwischen Science Fiction und Wirklichkeit zu unterscheiden. Dann haben wir versucht, eine Gruppe zusammenzusuchen von führenden Experten, die gewissermaßen das gesamte Science-Fiction-Spektrum abdenken. Leute, die Gehirnlinks erforschen, Prosthesen erforschen, Neurowissenschaftler, Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, Psychologen, Philosophen, Theologen wie mich und so weiter, um zu sagen, was können wir eigentlich tun, um das reale Leben wieder zu entdecken und Technik so zu kultivieren, dass sie unser Leben passt und nicht einfach über uns drüber geschüttet wird, so wie wir ständig das nächste Update aufgezwungen bekommen. Und da kam dann plötzlich die Idee auf, eigentlich bräuchte man sowas wie die 10 Gebote für die digitale Welt. Da gab es dann Streit darüber, ob man die 10 Gebote nennen darf, weil viele eben sich nicht als Christen verstehen und da Berührungsängste haben. Aber wir haben im Prinzip es geschafft, 10 Regeln zu entwickeln, die so ähnlich funktionieren wie die 10 Gebote. Und damit anders als die Regeln, die man so, was weiß ich, bei Google in der Mensa hängen hat, wo dann steht, ja, Fairness, Gerechtigkeit, Transparenz und solche Dinge. Sondern die 10 Gebote funktionieren ja anders. Die sind immer auslegungsbedürftig. Also da steht zum Beispiel drin, du darfst nicht töten. Und manche haben dann trotzdem keine Probleme gehabt, die Todesstrafe einzuführen. Andere waren Pazifisten. Die sind sehr kontextsensibel und kulturell wandlungsfähig. Und je nachdem, welche Rolle ich in der Welt spiele, bedeuten sie etwas anderes. Also die Oma, die zu Hause ist und denkt, wir haben eigentlich kein richtiges Mittagessen mehr, die kann dann sagen, da gibt es die 10 Regeln, schafft Raum für Muße und analoge Begegnung, steht da drin. Das ist im Prinzip das 3. Gebot, eine Abwandlung des Sonntagsgebots. Und dann kann die Oma sagen, jetzt machen wir das auch mal und alle schalten das Handy am Tisch aus. Für einen IT-Designer bedeutet diese Regel was ganz anderes. Zum Beispiel, dass nicht ständig Pop-up-Messages kommen, die mich ablenken. Oder dass ich vielleicht sogar eine Technologie entwickle, wenn alle in der Familie zusammen sind, schalten die Handys automatisch aus. Wäre alles technisch möglich. Aber wir lenken unsere kreative Energien in die falsche Richtung, weil wir uns nicht am Leben und der Lebenswelt der Menschen orientieren, sondern an den Bedürfnissen der Tech-Konzerne, die uns dann, wie man heute in der Tech-Szene sagt, ständig Probleme lösen, die wir gar nicht haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, wir werden jetzt ein paar dieser 10 Regeln uns genauer ansehen. Ich möchte gern beginnen mit der 2. Regel. Die heißt, schreibt Maschinen keine Menschlichkeit zu. Was ist denn da eigentlich das Problem dabei?
Man kann sich eigentlich von einem Menschen kein Bild machen. Es gibt eine schöne Geschichte von Bertolt Brecht. Was machst du, wenn du einen fremden Menschen kennenlernst? Ich mache mir ein Bild von ihm. Und dann sagt er, und dann? Ja, dann versuche ich, dass das zueinander passt. Was, das Bild zum Menschen oder der Menschen zum Bild? Natürlich der Mensch zum Bild. Wir machen uns ein Bild des Menschen und passen ihn dann daran an. Und wir bauen dann auch Technologien, die so Art Spiegel, narzisstische Spiegelbilder werden von uns selbst. Die sprechen uns permanent an. Ich habe noch nicht das Wort auf den Lippen, dann weiß die KI schon, was die Antwort ist. Und so werde ich eingelullt in eine Welt, die mir auch die Illusion erzeugt, dass reale analoge Begegnung zwischen Menschen, bei denen immer dieses Unbegreifliche des Menschen wirksam wird, dass der Mensch anders ist als mir, mein Bild von ihm verloren geht, als könnte man die dadurch ersetzen. Als könnte ich zum Beispiel Freundschaften durch Facebook-Bekanntschaften ersetzen, die das nie ersetzen können, das zeigt auch die Forschung. Und dabei spielt eine ganz große Rolle, dass wir KIs und digitale Technologien anthropomorphisieren. Das fängt schon dann an, wenn die KI sagt ich. Man könnte auch sagen, ChatGPT meint. Also man könnte das verfremden. Oder wenn sie suggeriert, die KI hätte Gefühle. Wir haben ja heute schon die Lage, dass Menschen sich in KIs verlieben. Mhm. Oder dann jetzt eben das Eherecht auch noch irgendwann ausgeweitet werden muss auf die Heirat mit Robotern und KIs. Und dass wir uns fragen, wollen wir das wirklich? Und wie hat Technologiedesign auszusehen, wenn wir das vermeiden sollten? Und welche unserer alltäglichen Umgangsformen mit diesen Technologien, wie müssen wir unsere Kinder erziehen und so weiter. Auch das lässt sich wie alle 10 Regeln in ganz verschiedenen Kontexten unterschiedlich dann übersetzen. Aber jeder hat, und das ist das Entscheidende an den 10 Regeln, wie bei den 10 Geboten auch, seine eigene Verantwortung herauszufinden, was die Regeln jetzt für ihn hier und jetzt bedeuten.
Gerade bei Jugendlichen nimmt es ja sehr zu, dass sie KI-Chatbots zum Beispiel wie Freunde behandeln und auch das Gefühl haben, das sind jetzt meine Freunde und denen erzähle ich jetzt meinen Kummer oder führe mit ihnen ein Gespräch. Was da auch ein großes Problem ist, dass ja die Konfliktfähigkeit abnimmt. Denn so wie Sie gesagt haben, ein Mensch, der überrascht uns immer wieder, der passt eben nicht in das Bild, das wir uns von ihm machen. Und die KI kommt uns immer entgegen. Was auch verloren geht, das thematisieren Sie auch im Rahmen dieser 10 Regeln für die digitale Welt, die Sie aufgestellt haben, ist das kritische Denken und das Urteilsvermögen. Ja. Warum passiert das eigentlich? Warum passiert das, wenn wir viel mit Chatbots zu tun haben, wenn wir immer gleich die KI fragen, dass wir dann ein bisschen verlernen, selbst zu denken?
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, das auch kontrovers diskutiert wird, denn es geht letztendlich ein bisschen die Frage, die ja gegenwärtig auch aktuell tagespolitisch relevant ist, sollten wir KI, diese Netzwerktechnologien für Jugendliche verbieten? Ich bin ganz entschieden der Meinung, dass wir das mit der gegenwärtigen Technologie tun müssen. Ich würde nicht ausschließen, dass es bessere Technologien in der Zukunft gibt, bei der das nicht nötig ist. Da gibt es einen ganz wichtigen Satz von einem Medienwissenschaftler aus den 70er Jahren, 60er Jahren, der ist schon, Marshall McLuhan hieß der, der heißt, the medium is the message. Diesen Satz muss man verstehen. Es ist vollkommen gleichgültig, welche Inhalte diese Technologie produziert. Ob sie uns jetzt in Gebetspraxis einführt oder Pornografie präsentiert, das ist sekundär. Auch die Frage, was steht drunter? Bitte beachten Sie, diese KI ist nicht menschenförmig, hat keinerlei Relevanz. Die Technologien führen uns in Abhängigkeiten, allein dadurch, dass sie in ganz bestimmter Weise designt sind und eine bestimmte Eigendynamik haben, die unabhängig von den Inhalten funktioniert. Marshall McLuhan hat das dann so zusammengefasst, die Inhalte auf neuen medialen Technologien verhalten sich zu der Macht dieser Technologien wie die Aufschrift auf dem Gehäuse einer Atombombe zur Atombombe. Und wenn jemand sagt, nein, wir müssen jetzt kein Handyverbot haben, wir müssen gucken, dass die Kinder aufgeklärt sind über die Inhalte, dass sie wissen, wie man die Medien nutzt, dann zeigt er deutlich, er hat überhaupt nicht verstanden, was gegenwärtig abläuft, und welche Dynamik Technologien haben, elektronische Technologien, die wie Marshall McLuhan erkannte, in Echtzeit funktionieren. Das ist ja das Problem, die sind ja so schnell. Also bevor ich nachgedacht habe, habe ich schon etwas gemacht mit meiner Technologie. Man könnte sich vorstellen, dass man die Technologie besser designt, dass man diese Dynamik abbaut, aber das ist in den gegenwärtigen Technologien nicht gegeben und deshalb wäre es am klügsten, alles zu versuchen, sie möglichst konsensuell zu verbieten. Also ohne, dass der Verhaltensdruck entsteht, das Nachbarkind. Und das ist technisch durchführbar. Auch die Alterserkennung wäre möglich. Und das wäre im gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest mal ein Versuch wert. Ja.
In Österreich wird derzeit ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige diskutiert. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen, dass die Nutzung von KI dazu führen kann, dass unser Urteilsvermögen, unser kritisches Denken und auch unsere Konfliktfähigkeit abnehmen. Mhm. Das betrifft ja nicht nur Kinder und Jugendliche, das betrifft uns alle, also auch die Erwachsenen. Und das hat, wenn wir das weiterdenken, ja auch Auswirkungen nicht zuletzt auf die Demokratie. Sie sprechen das in der vierten Regel für die digitale Welt an, die da lautet, garantiert den Erhalt sozialer und demokratischer Kompetenzen. Wie können denn diese Kompetenzen erhalten werden?
Es ist wiederum hier so, dass man keine pauschalisierende Antwort geben muss, sondern in die verschiedenen Kontexte reinschauen muss. Das betrifft ja einerseits unser Alltagsverhalten, auf der anderen Seite gesetzliche Regulierung, auf der anderen Seite Technologie, Design. Wie bauen wir diese Technologien? Wenn wir beim Alltagsverhalten anfangen, dann würde ich sagen, wir müssen ein neues Ethikkonzept entwickeln, das sich an der sogenannten tugendethischen Tradition orientiert. In allen Kulturen ist eigentlich die klassische Ethik eine Form von Tugendethik. In der Moderne hat man gesagt, nein, Ethik bedeutet, es gibt allgemeine Regeln, auf die wir uns einigen, was Fairness ist, dass ich jemandem seine Interessen respektiere und dass ich reflektiert kritisch darüber nachdenke. Was ich eben gesagt habe, zeigt, kritisches Denken ist eigentlich zu langsam. Wenn ich kritisch nachdenke, was gut für den anderen Menschen wäre, komme ich immer zu spät, weil die Technologie mich schon in irgendwas reingeritten hat. Und die tugendethische Tradition hat nicht gefragt, was soll ich tun, sondern wie verändert ein bestimmtes Verhalten meinen Charakter? Also, wie verändern sich unsere Verhaltensweisen? Und diese Art von Denken heißt, man muss eigentlich eine emotionale Intelligenz entwickeln, dass man zum Beispiel intuitiv ein Gefühl kriegt, diese Technologie tut mir nicht gut, die verändert meinen Charakter zum Negativen. Diese Technologie tut mir gut. Ich habe das mit der Tradition der Geisterscheidung in der christlichen Tradition verglichen immer. Also es gibt doch die Unterscheidung der Geister. Es gibt Dinge, die eudaimonisch sind, die mich innerlich sammeln, die mich eins werden lassen mit mir und mit meiner Welt und mit Gott. Das würde man im Griechischen symbolisch nennen, Symbalen, die werfen mich zusammen. Und dann gibt's Dinge, die zerreißen mich. Die sind nicht eudaimonisch, sondern dämonisch. Sie reißen auseinander, griechisch Diabalen, diabolisch. Es ist ganz interessant, ein befreundeter Lehrer hat das mal in der Schule ausprobiert mit Schülern, hat ihnen das erklärt. Es gibt dämonische Dinge in eurer Welt und eudaimonische oder die sich innere sammeln. Also es geht nach Hause und überlegt euch mal, welche Dinge bei euch dämonisch sind und welche eudaimonisch. Ohne dass über Technik gesprochen würde, war die Mehrheit, also ich glaube 90% der Schüler, haben sofort von ihrem Handy gesprochen, dass das eigentlich eine diabolische Technologie ist. Das ist das Erste. Also Tugendethik heißt, es geht nicht darum, dass ich das Richtige tue, sondern dass ich denke, wie verändere ich mich? Welche Übungen brauche ich? So jemand, der ein Musikinstrument liegt, der weiß, ich muss üben, damit ich ein Gefühl dafür kriege, wie das geht. Was läuft irgendwie intuitiv richtig ab. Und sobald ich zu sehr darüber nachdenke, funktioniert es schon nicht mehr. Also das ist tugendethisch. Das ist das, was wir in unserem alltäglichen Leben wieder entdecken müssen. Und da hat meines Erachtens die christliche Tradition, überhaupt die ganzen religiösen Traditionen, haben dort viel beizutragen, weil sie klassischerweise immer tugendethisch waren und die modernen Ethiken immer nur auf allgemeine Regeln, abstrakte Regeln funktioniert haben, die in diesem Kontext nicht mehr funktionieren. Das ist ein Eingriffspunkt, wo wir was verändern können. Da ist jeder gefordert in seinem Leben. Eine andere Sache wäre dann gesetzliche Regelungen oder auch Technologiedesign.
Eine ganz interessante Regel finde ich auch die erste Regel für die digitale Welt. Erhebt digitale Technik nicht zum Selbstzweck. Und in der Erklärung zu dieser Regel steht dann, dass das Digitale zu einem falschen Gott wird, wenn es nicht der Entfaltung und dem Wohlergehen von Mensch, Gesellschaft und Umwelt dient. Mhm. Sind wir schon so weit, dass das Digitale zu einem Gott geworden ist? Was meinen Sie?
Ja, das geht zunächst einmal auch in Debatten rein, die im Silicon Valley geführt wurden. Viele glauben ja, dass irgendwann die Superintelligenz entsteht, die intelligenter ist als wir. Das basiert auf einer bestimmten Art von Philosophie, die in der Nachkriegszeit prominent war, der sogenannte Computerfunktionalismus. Aus heutiger Sicht ist diese Theorie eigentlich veraltet, aber sie ist immer noch virulent. Wir wissen heute, Intelligenz ist etwas, das sowas wie Leben voraussetzt. Und lebendige Maschinen, dafür gibt es noch keinen technischen Pfad, das zu bauen. Deshalb kann man, wenn man wirklich gründlich in die akademische Forschung hineingeht, und dazu gehört dann auch die theoretische Biologie zum Beispiel, dann kann man erkennen, dass eine Bakterie intelligenter ist als eine KI. Obwohl eine KI in der Lage ist, Formen von Intelligenz zu imitieren, und zwar auf höchstem Niveau, die leistungsfähiger ist als jeder Mensch. Das heißt, bestimmte Aspekte unserer menschlichen Intelligenz können durch Maschinen eindeutig überboten werden. Da sind sie uns überlegen. Und das führt dann zu der Versuchung, zu einem Diener der Maschinen zu werden. Das heißt, ich sage, diese Maschine ist überlegen. Ich lege meine Verantwortung ab. Das ist eigentlich, sagen wir mal, das erste Gebot ist auch in den 10 Geboten eigentlich das Schlüssel zu allen anderen Geboten. Deshalb kann man die Bedeutung dieses Gebots in allen anderen Geboten wiederfinden. Wir hatten eben die analoge Welt. Wenn die Intelligenz intelligenter ist als wir und das eigentlich das große Vorbild ist, an dem wir uns orientieren müssen, dann braucht man auch kein analoges Leben mehr. Aber es gilt eben in der christlichen Tradition. Das ist übrigens das Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist interessant, da ist nicht nur vom Himmel und Erde die Rede, sondern der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die Engel sind auch erschaffen. Gott ist nicht nur der Schöpfer von immanenten irdischen Wesen, sondern auch von transzendenten Wesen wie Engeln. Gott ist kein Engel. Das war die große Entscheidung im 4. Jahrhundert nach Christus, dass die Konzilsväter gesagt haben, Jesus Christus war kein super intelligentes oder super gutes Geschöpf. Entweder wir beten im Namen Jesu Christi zu Gott, dann ist er eins mit Gott und kein Geschöpf. Oder er ist ein Geschöpf, dann können wir nicht mehr so weiter beten. Und die Konsequenz war, dass es keine Geschöpfe über uns geben kann. Eine KI mag noch vergleichbar sein mit so einer Art Engel, so ein Superwesen, das bestimmte Stärken hat, die wir nicht haben. Aber es kann kein Gott werden. Das ist die große Gefahr. Und das hat dann auch weitreichende Konsequenzen in unserem Alltagsleben. Nehmen wir jetzt mal die erste Regel. Erhebt digitale Technik nicht zum Selbstzweck. Und dann 6. Behandelt Menschen nicht als Datenobjekte. Das ist ein Alltagsverhalten. Ich war kürzlich auf der Post. Ich kenne die Frau. Und wollte ein Päckchen abholen für meine Frau. Ich habe den Pass von meiner Frau mitgebracht. Der nützt aber nichts. Sie müssen ihren eigenen. Du musst deinen eigenen Pass mitbringen. Und die Frau hat sich nicht getraut zu sagen, ist eine blöde Regel im Computer. Ich kenne dich ja. Ich brauche deinen Pass nicht. Das heißt, wir schreiben diesem Computer eine höhere Autorität zu als uns selbst. Die steht plötzlich über uns und wir trauen nicht dagegen zu verstoßen. Da fangen wir an, Sklaven einer Technologie zu werden, selbstgebauten Göttern zu dienen. Und das betrifft jetzt wirklich unser Alltagsverhalten. Aber wer hätte heute noch den Mut zu sagen, ich gebe jetzt einfach was Falsches ein und sage, das ist schon okay. Ich könnte doch belangt werden oder irgendwas. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie sind die Regeln gebaut? Was könnte der Gesetzgeber machen, damit sowas anders funktioniert, auch die Art von Bürokratisierung, die wir haben. Aber das ist genau ein Punkt. Hinter allen Daten, die du hast, steckt eine Person. Und die Person ist wichtiger als die Daten. Das heißt aber auch, ich habe Verantwortung für das, was der Computer macht und kann die nicht an den Computer delegieren.
Gehen wir noch weiter zu einem anderen Aspekt. Gerade künstliche Intelligenz verbraucht wahnsinnig viel Energie und auch wahnsinnig viel Wasser, denn diese riesigen Rechner, Rechenzentren, die müssen ja auch gekühlt werden. In der fünften Regel, die die Future Foundation aufgestellt hat, heißt es, zerstört nicht Natur und Leben für den technischen Fortschritt. Wie kann das jetzt ganz konkret funktionieren, wo jetzt so viele Konzerne auch auf KI setzen und auf Digitalisierung setzen und diese Ressourcen, dieser Ressourcenverbrauch unglaublich steigt?
Ja. Zunächst mal braucht man eine realistische Einschätzung. Wenn wir jetzt sagen, die verbrauchen Riesenmengen Energie, da ist Kühlung, da sind die gesamten Datencenters oder so, da hat man nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Energie, des Energieverbrauchs erfasst. Also beim Fleischverbrauch wissen wir das, geht bis hin zur Kuh auf der Weide, die Gase in die Luft lässt, die das Klima verändern. Wenn man das zurückverfolgt bei der KI, also bis hin zur Energie, die ich brauche, um die Materialien die abzubauen, die seltenen Erden und so weiter, dann kommen bestürzende Ergebnisse raus. Es gibt einen wichtigen Nature-Artikel dazu. Das ist mehr, als was wir mit Fleischverbrauch und Verkehr verbrauchen, zusammengenommen. Also die realistische Einschätzung und dann eben auch zu Fragen der Geschwindigkeit. Müssen wir denn jetzt auf Teufel komm raus möglichst schnell digitale Technologien einführen, die, wie wir an den Netzwerken sehen können, gar nicht richtig erprobt sind, sondern funktionieren wie ungetestete Medikamente, die uns plötzlich abhängig machen? Können wir diesen Prozess nicht verlangsamen, indem wir Qualitätssicherung einführen? Es ist, ehrlich gesagt, relativ schwer vorstellbar, denn jeder sagt, wir brauchen Wachstum, wir müssen da rein investieren. Da entsteht eine angstgesteuerte Form von Innovation, die aber erstaunlicherweise eben dazu führt, dass wir einerseits unseren Fleischkonsum reduzieren für den Klimawandel, aber hier den Hebel einfach maximal aufdrehen und sagen, da wird es schon eine technische Lösung für geben. Aber da wird es dann wirklich schon sehr schwer, weil man sieht im Moment, es gibt dieses geopolitische Wettrennen zwischen Großmächten in der KI, die es sehr schwer macht, da überhaupt noch eine Bremse einzuführen.
Ihre 10 Regeln für die digitale Welt könnten so eine Bremse sein. Wenn wir jetzt alle Regeln oder die Idee hinter den Regeln zusammenfassen, in einem Bild vielleicht, nämlich wie könnte eine gute digitale Zukunft aussehen, eine gute digitale Welt?
Ich glaube da auch, dass die katholische Tradition Potenziale und Ressourcen hat, dazu beizutragen, so eine Welt zu gestalten. Papst Leo hat ja auch sich Papst Leo genannt, weil er an Leo den 13. und die Entstehung der katholischen Soziallehre anknüpft. Rerum Novarum hieß diese Enzyklika von Leo dem 13. aus den 1891. Die war nicht so ganz der Bringer. Ist mehr Mythos als Wirklichkeit, sagen mir die Spezialisten, die darüber forschen. Aber sie hat doch Ideen in die Welt gebracht. Die Idee, dass es sowas wie einen mittleren Weg geben kann zwischen Kapitalismus und Kommunismus, staatsgesteuerter oder konzerngesteuerten Welten, die dann auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr produktiv wurde, auch bei den Enzykliken etwa von Papst Franziskus. Und da ist auch ein ernsthaftes jetzt Bestreben in Gang von Papst Leo, hier die Diskussion fortzuführen und an diese Tradition mit Blick auf KI anzuknüpfen. Und da könnte man jetzt an die katholische Soziallehre anknüpfen. Eines der wichtigsten Lehren ist eigentlich das Prinzip der Subsidiarität. Was ich auf der niedrigeren Ebene regeln kann, auf der Ebene eines Dorfes, auf der Ebene eines Landes, das brauche ich nicht auf der höheren Ebene zu lösen. Genau dieses Prinzip kann man auch zum Beispiel im Bereich des Technologiedesigns anwenden, dass sie nicht zentralistisch organisiert wird, sondern zum Beispiel durch dezentrale Selbstkontrolle von Hate Messages, wie sagt man, Hassbotschaften oder Fake News. Einer der genialsten Vordenker auf diesem Gebiet ist Audrey Tang, der gegenwärtig in Oxford einen Lehrstuhl hat, aber zuvor Digitalisierungsminister von Taiwan war. Audrey ist eigentlich eine Sie, also ist Transe. Audrey hat dezentrale Architekturen entwickelt. Ein schönes Beispiel dafür ist Humor statt Rumor. Ich habe Messages, die einen bestimmten Erregungswert haben, die werden normalerweise durch die Technologien, die wir haben, hochgespült und dann entstehen die Aggressionen, die Linken gegen die Rechten gegen die Linken und so weiter. Und man kann das aber abfangen, indem man Profiling-Technologien, sogenannte Profiling-Technologien benutzt. Man sagt, da gibt es zum Beispiel bestimmte Leute, die gehen sehr klug damit um, die haben sich bewährt, die kriegen diese Messages, die ergänzen diese Botschaft durch eine witzige Botschaft und verschicken einen witzigen Kommentar darüber. Der Rumor, das Gedöns, wird durch Humor ersetzt. Die empirische Forschung zeigt, humoristische Nachrichten werden noch schneller durch die digitalen Technologien verbreitet als die aggressiven Nachrichten. Und dadurch lässt man quasi die Luft raus. Anstatt jetzt zu sagen, jemand, der Hassbotschaften verbreitet, der muss verboten werden, da brauchen wir zentrale Organisationen, die staatlich gestützt sind oder irgendwelche Organisationen, die Hate Speech verfolgen, macht man einfach eine digitale Technologie, die subsidiär funktioniert. Das heißt, die funktioniert lokal. Und dadurch kann man gewisse Dynamiken zum Beispiel bändigen. Das ist im Prinzip eine Anwendung des alten katholischen Subsidiaritätsprinzips im Bereich der digitalen Technologien. Das kann man eben auch im Bereich des Technologiedesigns in vielen anderen Bereichen, auch beim Faktencheck und so weiter, umsetzen, ohne dann zentralistisch Zensur, die immer gefährlich ist. Denn was wir gerade zensieren, das hängt von der politischen Tagesstimmung ab.
Ideen für eine gute digitale Zukunft. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle 10 Regeln für die digitale Welt finden Sie auf radioklassik.at im Artikel zu dieser Sendung. Wir verlinken auch zur Webseite der Future Foundation. Dort werden die Regeln näher erklärt. Johannes Hoff, ich danke für Ihren Besuch bei uns im Studio und für dieses spannende Gespräch. Da wird es sicher in den nächsten Jahren noch viel mehr zu sprechen geben.
Dankeschön auch.